auf Offside.
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 Infos des DBSV Jugendclub.
Hallo, ich bin Rainer Delgado und spreche heute mit Tobias Wolfsteiner. Der ist Lehrer an der Schlossschule Ilvesheim und hat mir ein Paket mit ganz tollen Sachen geschickt. Um die geht es heute, also um 3D-gedruckte Spiele, die für Sehende und Blinde geeignet sind. Und ja, 3D-Druck ist immer 3D, also zum Anfassen und sehr spannend. Und über diese Spiele unterhalten wir uns heute. Es gibt ja auch Audiospiele fürs Handy und für den Computer, sogar für die PlayStation. Und das hier ist nicht Audio, sondern da braucht man richtig seine Hände für. Und ja, warum eigentlich? Warum machen Sie das?
Da bin ich super zufällig dazu gekommen. Da ging es eigentlich mal grundsätzlich um eine Mathematik-Geometrie-Aufgabe. Also ich bin Mathelehrer bei uns in der Schule und betreue so ungefähr die Klassen 8 bis 10 in Haupt- und Realschule. Und der stellvertretende Schulleiter, der Erich Rüger, hat mir dann mal in den Ferien letztes Jahr ein Bild geschickt, wo es so ein bisschen um Geometrie und Flächeninhalte ging und so eine kleine Rätselaufgabe. Und hat gesagt, er kapiert es überhaupt nicht. Wie kann das sein, dass plötzlich das Quadrat mit reinpasst, nur weil man umpuzzelt und so weiter? Und habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich muss das einfach mal ausdrucken mit einem 3D-Drucker, weil 3D-Druck bin ich in der Schule für zuständig, mache bei uns quasi den ganzen Lehrmittelbau. Primär mit dem 3D-Druck, aber auch mit Lasercutter, mit CNC-Fräsen, mit Tiefzieh, mit allem, was so dazugehört. Und da habe ich einfach den Drucker angeworfen, habe ihm die Teile ausgedruckt, dann hat er das von Hand mal umgepuzzelt und dann, ach, okay, jetzt kapiere ich es auch. Wenn man es einmal in die Hand genommen hat, ist es mir klar. So, und dann habe ich das auch mal in den Unterricht mitgenommen.
Das ist,
genau, genau.
Da ist es auch schon mal gut, Sachen in die Hand nehmen zu können, nicht nur
absolut, ja.
Mit den Augen drauf zu gucken.
Stimmt. Und dann habe ich darauf aufbauend so ganz viele, so ich sag mal so puzzlespielmäßig mal was produziert, so Tangramm und andere, ja wirklich Rätsel, wo man Dinge einpuzzeln muss in so einen Rahmen rein, dass was reinpasst und umsortieren muss. Und da habe ich mich einfach orientiert, was man so online findet an so Knobeleien und habe das mit in den Unterricht gebracht. Und irgendwann sagt dann jemand, ja, aber so ein Sudoku-Spiel, da gibt es ja sowas mit Papier und mit Magnet, aber ich werde damit nicht so ganz warm. Können Sie da nicht mit dem 3D-Drucker was Besseres drucken? Ja, okay, kann ich bestimmt machen. Habe ich dann mal damit quasi noch schulisch auseinandergesetzt, für Vertretungsstunden oder eben für konkret diesen einen Schüler, der danach gefragt hatte. Und habe dann ein paar Sachen entwickelt, habe das in der Schule getestet, habe es mal mitgebracht, blinden Menschen, sehenden Menschen in die Hand gegeben. Und dann hat sich das so Stück für Stück erstmal quasi schulintern entwickelt, bis dann ein paar Leute so aus dem näheren Umfeld gesagt haben, ja, interessiert mich aber auch, jetzt ist das Ganze nur an der Schlossschule in Ilvesheim und eigentlich hätten wir da auch Interesse dran, weil das sind Sachen, die könnten Spaß machen. Dann kam eben eins zum anderen dazu, ein Rätsel nach dem nächsten, ein Spiel nach dem anderen dann auch. Also im Grunde gibt es zwei Bausteine, die man finden kann auf der Webseite. Die Spiele, die immer mit zwei oder auch zum Teil mehr Personen gespielt werden können. Also das Terrassenschach gibt es auch eine große Variante. Die kann man dann auch zu viert gegeneinander spielen. Da ist das Spielfeld größer und es gibt noch mehr verschiedene Figuren. Oder eben auch Spiele zu zweit. Und die ganzen Rätsel haben Sie vorhin auch schon kurz anklingen lassen. Das Futoshiki-Rätsel, das Sudoku-Rätsel, aber auch zum Beispiel das Skyscraper-Game und andere ist ein Rätsel für sich alleine, wo man dann Anleitung online findet auf der Website, also Startaufstellung und dann immer wieder neu spielen kann. Das war so auch ein bisschen der Ansatz, dass es modular ist, also dass ich aus einem kleinen Rätsel, was sich vielleicht schon an Grundschüler richtet, das Ganze auch erweitern kann durch weitere Spielsteine und ein größeres Feld zu einem komplexeren Rätsel. Und so gibt es dann beispielsweise beim Sudoku von einem kleinen Spielfeld 4x4, was wirklich schon 5-, 6-jährige blinde Kinder gespielt haben. Da gelöst haben, bis hin zu einem großen Standard 9x9 Sudoku, aber eben mit Abstufungen zwischendrin. Also es gibt auch das 6er und das 8er. Und dann hat man so eine steigende Komplexität, hat aber auch gleichzeitig immer eine Kompatibilität. Also wenn ich mit dem 4er anfange, sind das die gleichen Spielsteine, die auch beim 6er, 8er oder 9er gespielt werden. Genauso bei dem Futoshiki-Rätsel, das sind wiederum die gleichen Spielsteine, die bei dem Sudoku-Rätsel gespielt werden und eben auch größenunabhängig. Und die Sachen sind bis auf ganz wenige Ausnahmen immer zeitgleich von sehenden und blinden Menschen spielbar, weil ich in der Regel, bis auf diese wenigen Ausnahmen, nie auf Braille und Schwarzschrift gesetzt habe, sondern immer auf die Würfelaugen oder eine andere Tastqualität, sodass man da keine Braille-Kenntnisse zwingend braucht, weil ja natürlich auch viele Dinge später blindete Menschen ansprechen.
Da gibt es Steine mit den Würfelaugen von 1 bis 6. Die gibt es in ganz flach und ein bisschen höher.
Ja, das Spielfeld ist ja erstmal im Grunde genommen nur ein Raster, in ihrem Fall von 6 auf 6 Feldern mit so ein paar Unterteilungen drauf. Und ich muss ja, um das Sudoku-Rätsel zu lösen, so eine Grundaufstellung sozusagen auf das Spielfeld bringen. Ja, manche Felder sind ja schon vorgegeben, da steht dann beispielsweise eins und eine 3 drin und dann muss man die leeren Felder füllen. Und ein wichtiger Punkt ist ja, dass man während des Spiels noch eine Klarheit darüber hat, welche Felder waren am Anfang vorgegeben und welche habe ich selbst ausgefüllt. Und deshalb steckt man diese flachen Steine, die sie haben, quasi zum Start rein. Die werden vom Kontrast her übrigens auch gelb-schwarz zur Orientierung. Und dann kann ich während des Spiels, kann ich ja diesen Stein gar nicht mehr wirklich greifen, weil der ja komplett versenkt sozusagen im
Ja,
Spielfeld
stimmt,
steht.
ja. Den muss
Dann kann
man
ich den nicht aus
aufschütten.
Versehen nochmal rausnehmen zum Korrigieren. Und die höheren Steine sind die, die man quasi aktiv reingesteckt hat und hat dann immer eine Klarheit, an dem darf ich nochmal zur Not korrigieren und der andere, der darf auf keinen Fall verändert werden. Der eine ist, wie gesagt, gelb-schwarz, der andere ist pink-schwarz, der hohe. Und genauso ist der Ansatz auch bei dem Futoshiki-Rätsel. Das ist ja im Prinzip ein sehr ähnliches Rätsel zum Sudoku, außer dass zwischen den Feldern auch noch größer, kleiner Zeichen zum Teil drin sitzen. Dann weiß man einfach beispielsweise, dass links klein, also ich habe ein Zeichen kleiner ist links, dann kann da vielleicht die 3 sitzen und rechts die 4 oder die 5, aber eben nicht umgedreht. Aber von der Spielsteinhöhe das gleiche Prinzip. Was flach drin ist, saß schon am Anfang, darf auf keinen Fall korrigiert werden. Was hoch ist, habe ich selbst reingesetzt. Und die große Herausforderung bei allem ist natürlich, dass viele Rätsel und auch Spiele ja irgendwelchen Copyright-Vorgaben und Restriktionen unterliegen. Das heißt, ich kann natürlich nicht hergehen und kann irgendein Gesellschaftsspiel jetzt adaptieren und da quasi was auf den Markt bringen, dass das Monopoly dann tastbar ist und so weiter und so fort, sondern meine Sachen sind alle entweder selbst erdacht oder eben auf freien Rätseln, nenne ich es jetzt einfach mal basierend. Also für Sudoku gibt es jetzt keinen Urheberrechtsschutz oder ähnliches, sondern das ist einfach ein uraltes Rätsel, was es schon immer gibt. Und da kann man dann problemlos eine taktile Umsetzung machen. Und so geht es bei allen Spielen und auch eben bei allen Rätseln darum, was immer zu finden, was man auch ja online veröffentlichen darf.
Tippe ich mal das Skyscraper, das haben Sie sich selber ausgedacht und das Terrassenschach auch.
Zumindest weiterentwickelt, nenne ich es mal. Also es gibt einen Ansatz bei beiden Spielen. Bei dem Terrassenschach gibt es aus Star Trek eine Version, die in den 80er Jahren gespielt wurde und auch mal vertrieben wurde. Es wurde aber eingestellt, das Spiel, und ich habe es auch noch ein bisschen weiterentwickelt, um, ja, um, ich sag mal, ein bisschen entschlackt sozusagen von vielleicht unnötigem Regelwerk, was es taktil noch zu kompliziert oder komplizierter machen würde. Und das Skyscraper-Game ist eigentlich nicht in der dritten Dimension sozusagen. Das ist eigentlich ein Spiel, was sich zweidimensional abspielt und ich so ein bisschen die dritte Dimension dazu bringen wollte, um auch ja so eine Idee von räumlicher Wahrnehmung und räumlichem Verständnis noch mit reinzubringen. Da geht es dann ganz oft um die Frage, was kann man sehen? Und basiert sozusagen darauf, dass wenn Hochhäuser in einer Reihe angeordnet sind, und vorne steht ein ganz hohes Hochhaus, dann sind die hinten dran ja nicht sichtbar, weil es ist nicht treppenartig nach oben angeordnet. Da würde man ja dann höhere Hochhäuser hinten dran sehen, sondern wenn die Treppe sozusagen nach unten geht, kann ich das nicht wahrnehmen, wenn ich vorne dran stehe, visuell gesehen. Und taktil kann man das natürlich gut übertragen auf dem Spielfeld.
Also geburtsblinde Menschen, die haben das ja quasi nie erlebt, dass man Sachen nicht sehen kann, weil die hinter was anderem sind und so. Jetzt kann man natürlich sagen, beim Tasten ist es auch so, wenn da eine Tür dazwischen ist, dann kann man auch was nicht mehr tasten. Aber Ja, man kann ja Sachen auch durch eine Glasscheibe sehen und so. Und man kann auch um Hindernisse herumtasten und dann Sachen ertasten, die man nicht sehen würde, weil eben was dazwischen steht. Also das finde ich sehr spannend. Also mit diesem Konzept, was eigentlich nur Sehende kennen, zu arbeiten und daraus ein Spiel für Blinde zu machen. Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen mit blinden Menschen, also mit den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel bei Ihnen? Kapieren die das schnell? Macht denen das Spaß? Finden die das gut oder finden die das eher sehr, sehr weit weg von sich?
Glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten von der Altersklasse ein Stück weit. Das Skyscraper-Spiel, was Sie jetzt ansprechen, ich meine, ich habe Ihnen das 4x4
Ja,
Spielfeld
genau.
geschickt. Ja, genau, das gibt es auch nochmal in verschiedenen Größen. Also es fängt von 3x3 an und geht bis zu 6x6 hoch. Das 3x3 Spielfeld ist von der Komplexität doch erstmal relativ reduziert. Also das ist auch was schon in der Grundschule geht. Und da braucht es aber schon einen Moment, diese Logik zu verstehen. Was heißt das eigentlich? Kann man sehen von vorne? Weil man schaut ja auch auf dem Spielfeld einmal von oben, von links nach rechts und von unten in die Reihen rein. Und dann immer diesen Switch im Kopf. Okay, wenn ich jetzt von oben reinschaue, schaue ich von der einen Richtung rein. Da kann ich dann zum Beispiel klein, mittel, groß alle drei sehen. Während wenn ich von unten reinschaue in den gleichen Gang, dann werden die ja umgedreht angeordnet. Groß, mittel, klein, dann könnte ich nur eins sehen. Und außen habe ich ja so, ich sage mal wieder über die Würfelaugen, eine Angabe, wie viele man sehen können muss. Und das wäre jetzt eben genau ein einfaches Beispiel. Ich habe unten eine Eins stehen und oben eine Drei. Dann wüsste ich genau, in welcher Reihenfolge man diese drei Hochhäuser reinstellen muss. Wenn natürlich eine Zwei da steht, ist es schon schwieriger. Dann kann ich ja zum Beispiel klein-groß setzen. Ich könnte aber auch mittelgroß setzen. Ich könnte aber auch klein und mittel setzen. Ich würde immer zwei sehen. Dann muss man das noch durch andere logische Verknüpfungen sich erschließen. Und das braucht auf jeden Fall einen Ticken länger zu verstehen als zum Beispiel ein Sudoku-Spiel, wo einfach klar ist, in einer Reihe muss 1 bis 6 einsortiert werden. Die Reihenfolge spielt erstmal keine Rolle. Muss ich natürlich auch wieder verknüpfen mit Hoch- und Querreihen, was da logisch Sinn ergeben kann. Aber hat diese räumliche Komponente nicht. Ich würde trotzdem behaupten, dass dieses Skyscraper-Spiel, zumindest mit den Menschen, mit denen ich persönlich auch viel im Austausch stand, eigentlich am besten fast ankam, weil es nochmal ein bisschen was Besonderes ist. Auch vom Spielmaterial, von den Spielsteinen muss ich ja einmal mit der Höhe die verschiedenen Gebäude differenzieren, aber oben hätte ich es eben auch nochmal zusätzlich als Würfelaugen drauf, um es eindeutig zu haben. Und hat natürlich auch, ich sag mal, viele Menschen, die noch mit Sehrest spielen, auch ein bisschen eine optisch schöne Komponente, weil die Gebäude natürlich auch alle farblich voneinander abgehoben sind und auch wieder Kontraste haben. Also nach jedem Stockwerk gibt es immer so eine schwarze Linie, die dann das nächste Stockwerk kennzeichnet und hat da eine ganz schöne Farbigkeit einfach drin, aber auch eben taktil alles erfassbar und übt dann so ein bisschen noch eine andere Faszination auf, als wenn es alles relativ zweidimensional ist, ja.
Ich erkläre das mal kurz, was ich hier so vor mir habe. Sie haben ja gesagt 4x4. Also das ist wie so Schachbrett. Also ich habe 4 Reihen. In jeder Reihe sind 4 quadratische Felder, wobei die so vertieft sind, damit man da etwas reinsetzen kann, was dann auch nicht verrutscht oder umfällt. Also relativ tief sind die Vertiefungen auch. Und dann ist an allen 4 Rändern jeweils nochmal eine Reihe mit 4 etwas flacheren Vertiefungen, wo dann diese Blättchen reinkommen für die Vorgabe, was man dann da in der Mitte zu setzen hat. Und dann hat man eben diese 4 verschiedenen hohen Hochhäuser und von jedem gibt es auch 4. Das heißt, ich verstehe das so, also man muss genau diese Hochhäuser verbrauchen. Also man hat jetzt nicht beliebig viele von jeder Sorte, sondern genau die 16, die es halt gibt. Und damit muss man die Vorgaben erfüllen, die halt gegeben sind. Und dann habe ich zum Beispiel links von der Reihe 1 habe ich eine Zahl, also sagen wir mal die 2. Und dann muss ich in dieser Reihe von links nach rechts die Hochhäuser so aufsetzen, dass man 2 Hochhäuser sehen könnte, wenn man da von der Seite so drauf gucken würde. Und dann, das heißt, da muss also ein niedrigeres Hochhaus sein und dahinter ein höheres. Und alle Häuser, die sonst in der Reihe sind, die müssen quasi verdeckt sein durch das Haus davor.
Korrekt.
Und
Ja.
interessant finde ich eben auch, also man kann zum Beispiel dann in das erste Feld setzt man eine 3, dahinter setzt man eine 2 und dann eine 4 und dann eine 1. Und dann würde man die 3 und die 4 sehen. Also
Richtig.
das Hochhaus mit den 3 Etagen und mit den 4 Etagen. Und hinter dem Dreier ist halt das Zweier verdeckt und hinter dem Vierer ist das Einer verdeckt. Also es ist nicht, man muss
Richtig.
es nicht immer treppenartig machen, sondern also es gibt da sehr viele verschiedene Kombinationen. Und auf der rechten Seite ist dann eben auch eine Zahl. Das heißt, wenn man von der gegenüberliegenden Seite drauf gucken muss, dann muss die Anordnung der Häuser auch diese Zahl erfüllen, sozusagen. Und das Gleiche dann von oben und von unten auch noch. Also man hat, also an jedes Haus werden sozusagen 4 Bedingungen gestellt.
Und jetzt in Ihrem Fall, was Sie beschrieben haben, Sie haben ja 3, 1, 4, 2 zum Beispiel, könnten wir jetzt konstruieren. Das könnte natürlich zum Beispiel zum Problem führen, wenn bei der Reihe, wo man von unten reinschaut, wo Sie ja die 4 gesetzt haben, also ins dritte Feld, 3, 1, 4, 2, wenn da beispielsweise von unten eine 2 stehen würde, dann könnte die 4 da niemals stehen, weil wenn man 2 sehen soll, könnte ja nicht mit dem 4 als erstes begonnen werden. Dadurch würde man ja nur eins sehen in der ganzen Reihe. Das heißt, es gibt am Ende des Tages auch nur eine Lösung, um das ganze Spielfeld zu füllen. Und dann kann ich online die Spiele veröffentlichen. Also die gibt es dann beispielsweise als PDF-Datei visuell, wenn es jemand mit Sehvermögen sich aufbauen will, oder die gibt es als Textdatei, als Word-Datei, mit der Beschreibung, einfach wenn man das mit Braillezeile aufbauen oder Screen wieder aufbauen möchte. Und ich kaufe einmal das Spiel, das lasse ich mir zuschicken und kann immer wieder Spiele aufbauen. Genau, die
Das
sind
nächste
dann
Mal.
immer ein bisschen versucht zu gruppieren in leicht, mittel, schwer. Und wenn mich da jemand anschreiben würde und sagt, ich habe jetzt mal alle umgesetzt, also dann gibt es natürlich weitere Dateien, die kann ich dann erzeugen und online stellen. Im Prinzip bin ich gerade dran, so ein bisschen versuchen, das mit ChatGPT hinzubekommen. Da hat mir auch eine Dame, die ein Sudoku-Spiel bestellt hat, mal einen Prompt geschickt und hat gesagt, ja, das erstellt mir Rätsel. Und wenn ich ihm sage, beschreib mir bitte, wie das Spielfeld aussieht, so im Sinne von der Excel-Datei mit Zellen und Spalten, dann funktioniert das allerdings nur fürs Neuner. Also wenn man kleinere Sudoku-Rätsel sich erstellen lässt, dann versteht die KI das und erstellt einem ein Spiel, aber das Spiel ist am Ende nicht lösbar. Also ich habe mich da extra dafür entschieden, das Ganze per Mail oder Telefon zu machen, weil ich glaube, das ist auch für viele Menschen der einfachere Weg und bin da eigentlich ganz glücklich. So erfährt man auch eben so ein bisschen im Austausch immer, wohin gehen die Sachen eigentlich oder ist es jetzt vielleicht verschenkt, dann kann man eine Individualisierung machen. Dann kann man zum Beispiel, wo bei Ihnen jetzt steht, Sudoku, könnte man dann draufschreiben, Sudoku Spiel von und schreibt dann den Namen zum Beispiel in Brailleschrift drauf
Ah, ja.
und erfährt einfach so ein bisschen was. Und da war es schon sehr super spannend, dass auch mal was in ein Altenheim verschickt wurde oder auch jemand beschrieben hat, bin späterblindet, bin jetzt 75 Jahre, habe mein Leben lang Sudoku gespielt. Ich glaube, ich würde das schon hinbekommen, aber ich kann kein Braille. Können Sie mir mal erklären, wie das bei Ihnen dann funktionieren soll? Und da ist man einfach immer im Austausch und super spannend, was da passiert.
Da erstellen Sie ja die Dateien, vermute ich, also. Und dann wird das an den Drucker geschickt und der druckt dann fleißig vor sich hin.
Genau.
Erstmal könnte ich mir vorstellen, dass es sehr lange dauert. Also hier so ein Terrassenschach, 6x6, wie lange braucht der Drucker da, bis das fertig ist?
Ich würde jetzt mal so generell sagen, je nach Spielfeldgröße und Spiel reden wir so von vielleicht 1,5 bis 5 Stunden pro Grundspielfeld, sage ich mal. Da gibt es ja auch immer noch einen Farbwechsel drin, der braucht auch ein bisschen Zeit. Und dann kommen noch die Spielfiguren dazu. Bei Ihrem Terrassenschach, was Sie ansprechen, sind das ja relativ wenig Figuren. Das sind ja nur 2 mal 4 Figuren in verschiedener Farbe und Tastqualität. Da geht das dann schnell. Das sind dann nochmal vielleicht 2 mal 30 Minuten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an das Sudoku-Spiel denken, da haben wir ja bei dem 9 auf 9 Spielfeld 9 mal jeweils die Zahl 1 bis 9 in flach. Und 9 mal die Zahl 1 bis 9 in hoch. Da sprechen wir dann nochmal von, boah, für die Spielsteine würde ich schon so um die 8 Stunden rechnen, was der Druck braucht, jeweils, also flach und nochmal für hoch. Bei anderen Spielen geht das Ganze deutlich schneller, klar, aber wir reden immer von einigen Stunden. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe jetzt gerade hier das Terrassenschach mal offen. Zum Beispiel das Große habe ich jetzt mal auf. Das ist die Datei, die am längsten dauert. Das Große hat dann nicht eben 6 auf 6, sondern hat 8 auf 8 und dadurch wird das Ganze auch nochmal deutlich höher und größer. Und da reden wir dann von 6 Stunden für das Spielfeld. Dann kommen nochmal die Teile dazu, die auf das Spielfeld aufgeklebt werden, diese Riffelung, um so eine Terrasse voneinander abzugrenzen. Die brauchen dann auch nochmal eine halbe Stunde plus eben die Spielfiguren. Wenn man spielt es zu viert, dann hat man 4 mal 7 Spielfiguren. Die sind, wie gesagt, alle von der Oberflächenstruktur und Form zu unterscheiden, aber auch von der Farbe. Und da gehen schon ein paar Stunden ins Land. Und das war natürlich auch der Grund, warum ich die ganze Sache nicht allzu aggressiv, sage ich mal, beworben habe, weil es ja auch irgendwie so leistbar sein muss, neben seinem Job und so weiter zu drucken, zu verschicken, zu managen. Und aktuell ist es genauso eingetreten, wie ich es mir erhofft habe. Also es gibt 2, 3, 4 Anfragen pro Woche und das kann ich gut handeln. Wenn jetzt jede Woche 10 Pakete zu verschicken wären, wäre es schwierig vom Druck und vom Verpacken und von der Logistik.
Naja, jetzt nehmen wir ja gerade hier einen Podcast auf. Vielleicht wird das dann sich ändern. Aber dann kann man ja vielleicht auch nochmal drüber reden, ob da wer mithelfen kann beim Drucken.
Beispielsweise Würfel sind so ein Punkt, die sehr häufig angefragt werden. Gerade was solche Rollenspiele anbetrifft, da braucht man dann auch oft so ein 12er oder 20er oder 8er oder 10er Würfel, whatever. Und da ist es ja schwierig, was geeignetes vielleicht auch mit Brei zu bekommen. Also zumindest ist mir da jetzt nichts bekannt, was wirklich gut und einfach erhältlich ist. Und da habe ich dann mal Würfel entwickelt. Und die natürlich auch getestet, beispielsweise in einer Projektwoche in der Schule, wurden die mal für ein Rollenspiel benutzt. Und da habe ich mich so ein bisschen an der Größe dann orientiert, was mir gesagt wurde. Also mit Größe meine ich logischerweise nicht die Brailleschrift, sondern den kompletten Würfelkörper an sich. Und da ist zum Beispiel der 20er Würfel, ich würde jetzt mal sagen, ich schaue mir an, hat so ungefähr eine Tennisballgröße. Da ist jetzt auch eine späterblindete Person wieder dabei, die kann weder die Schwarzschrift noch, glaube ich, gut lesen, noch kann sie die Brailleschrift lesen. Aber bei einem 20er Würfel wird es schwierig, mit einem anderen System zu arbeiten, außer mit Schwarz- oder Brailleschrift. Und dann habe ich eine Schriftart rausgesucht, also eine Schwarzschriftart, tastbar gedruckt, die aber auch mit den Fingern noch gut zu erkennen ist, die so eine ganz klare Geometrie hat.
Wo quasi, Moment, wie viele sind das? Sieben Balken, ne, aus denen jede Zahl gebildet werden kann. Und die acht
Ja,
wären dann,
richtig.
das wären alle sieben, also so zwei
Ja.
Vierecke übereinander.
Taschenrechner waren früher genauso aufgebaut.
Ich will nochmal nachfragen, diese Spiele insgesamt, also gerade bei Ihren Schülern, wo Sie oder auch Bekannten, wo Sie direkt im Kontakt sind, kommen die gut an, rennen die Ihnen die Bude ein und sagen, wann gibt es endlich wieder Spiele? Also ich frage deswegen, weil ich oft so mitkriege, dass blinde Menschen gar nicht so, ich sag mal, so heiß darauf sind, Sachen anzufassen und mit den Händen was zu machen, sondern oft, ja, es ihnen irgendwie reicht, Sachen zu hören, beschrieben zu bekommen, aber dieses Tastbare und selber was mit den Händen zu machen, was zu bewegen und so gar nicht so eine Rolle spielt.
Mehrheitlich, vielleicht in der Schule erwünscht, haben sich die Schülerinnen und Schüler erfreut gezeigt, die Sachen mal zu testen. Weiß ich nicht, ob man davon ausgehen kann, weil ich sie im Unterricht habe. Ich glaube, ein Stück weit war natürlich auch der Punkt, dass es extra für sie hergestellt wurde, also für blinde Menschen zum Beispiel, so ein bisschen eine Begeisterung dran, dass man halt nicht einfach irgendwas auch nutzen kann, sondern dass so ein bisschen der Ansatz schon ist, dass man es für sie gemacht hat.
Und das Terrassenschach, das vielleicht beschreibe ich das auch mal ein bisschen noch. Das sind eben, das ist auch ein Quadrat eingeteilt in 6 mal 6 Quadrate, jetzt in dem Fall, was ich hier vor mir stehen habe. Also quasi wie ein Schachbrett. Die Ränder sind aber so, dass da, dass es wie eine Treppe ist. Also es gibt ein höchstes Feld in der Ecke und in die Richtung am Rand wird es dann immer ein Feld niedriger, also wie eine Treppe, und in die andere Richtung auch. Und dadurch entstehen dann wie so eine Art Ringe. Also ich habe das höchste Feld und da drumherum sind ja dann drei Felder, die eine Etage tiefer sind. Und da drumherum sind dann wieder fünf Felder, die wieder eine Etage tiefer sind. Die beiden tiefsten Felder sind in gegenüberliegenden Ecken und die beiden höchsten Felder in gegenüberliegenden Ecken. Und man hat dann eine kleine Figur, die muss fast also schräg über das ganze Spielfeld auf das tiefste Feld gelangen, dann hat man gewonnen.
Oder
Und
man schlägt die kleinste Figur des Gegners. Genau.
genau, oder das, dann kann er ja dieses Ziel nicht mehr erreichen, wenn er diese Figur nicht mehr hat oder sie. Und dann gibt es eben Regeln, also man darf eine andere Figur nur schlagen von einer höheren auf einer tiefer Ebene.
Man darf nur diagonal nach unten schlagen.
Genau, nur diagonal und eine kleinere oder gleich große Figur. Also eine kleinere Figur kann nie eine größere Figur schlagen. Und das sind schon eine ganze Menge Dimensionen, die man dann ständig also präsent haben muss. Was ist denn jetzt hier höher und was ist tiefer? Wo steht die kleinere, wo die größere Figur? Ich habe auch mit meiner Frau Terrassenschach gespielt.
Ah, spannend.
Leider hat sie zweimal gewonnen. Das Spiel ist mir also gar nicht mehr so ganz sympathisch. aber das können wir vielleicht nochmal vertiefen. Also sie hat angefangen und ich hatte den Eindruck, wenn man anfängt, dann hat man doch echt einen entscheidenden Tempovorteil sozusagen.
Ja, ich glaube, es gibt zwei verschiedene Grundstrategien, wie man dieses Spiel zu seinen Gunsten entscheidet. Die sind einem am Anfang, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, bis man es ein paar Mal gespielt hat, was da gut funktioniert.
Ich finde es so von der ganzen, ich sag mal, Geometrie und Haptik relativ komplex. Und das finde ich gerade das Tolle, also dass man da quasi auch mit übt, sich solche Sachen vorzustellen und damit umzugehen, also daraus dann seine Schlüsse zu ziehen, wo muss ich jetzt meine Figur hinstellen, damit ich irgendwie Vorteile kriege in diesem Spiel und so. Ich bin davon überzeugt, vielleicht kann man das auch mal beforschen, dass das total helfen kann, dieses räumliche Vorstellungsvermögen zu entwickeln. Überhaupt, also Lust zu kriegen, Sachen anzufassen, sich zu bewegen. Man muss auch anders da sitzen, ne? Also wenn man kann auf dem Sofa rumhängen und auf seinem Handy rumwischen, aber wenn man hier so ein tastbares Spiel spielen muss, dann braucht man eine gewisse Körperspannung dafür auch. Ich habe hier dieses Zenith-Spiel auch noch liegen. Das finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, ich habe irgendwie schon mal gehört davon, dass das also in der Grabstätte des Tutanchamun
Gut
gefunden
informiert,
wurde.
ja, richtig.
Und dass man also nur so ein bisschen rekonstruieren kann, wie es eigentlich funktioniert. Also es nicht so hundertprozentig weiß.
Genau, richtig. Natürlich ist das schon ein bisschen eine Herausforderung, auch so eine Anleitung zu schreiben, dass sie von blinden Menschen verstanden werden kann, aber auch trotzdem nicht zu ausführlich und komplex ist, dass es ein Sehbehinderter nicht mehr lesen möchte. Also zum Beispiel auch diese Richtung, ne? Sie haben ja das Muster von 3 auf 10 Spielfeldern. Man läuft es ja sozusagen wie so ein visuelles Fragezeichen ab, also die erste Reihe
Ja.
rechts, dann die mittlere wieder nach links zurück und die untere wieder nach rechts.
Ich erwähne mal noch ein kleines Teil, was Sie mir auch geschickt haben, diese Matrix mit den Zahlen von 1 bis 8, die man so verschieben kann. Ein Feld ist frei und dadurch hat man immer eben Platz, um etwas ein Feld irgendwie weiter zu verschieben. Ja, ich glaube, es geht vor allem darum, wenn das durcheinander ist, diese Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eben in diese Reihenfolge zu bringen.
Genau.
Und dann habe ich erst gedacht, ja, 3 mal 3, das ist ja nichts. Also ich kenne die von früher noch als Kind mit 4 mal 4. Und musste dann feststellen, nachdem ich also 1, 2, 3 richtig hatte, dann die restlichen 5 Zahlen auf den verbleibenden 6 Feldern richtig anzuordnen, war schwieriger, als ich dachte. Also das ist auch eine knifflige Herausforderung. Und das ist auch was, was man so quasi in der Tasche mitnehmen kann. Ne? So unterwegs. Und wenn ich dann an der Bushaltestelle stehe oder wo auch immer, dann kann ich da schieben. Das finde ich eigentlich auch eine sehr nette.
Und da hat auch neulich eine ehemalige Schülerin, die jetzt aber auch schon 10 Jahre nicht mehr da ist, mir rückgemeldet. Sie erinnert sich an die Kindheit, wo auch so ein Schiebepuzzle existierte, allerdings mit einem, sie glaubt, dass das eine Eidechse war, obendrauf gemalt. Und jetzt angefragt, ob ich nicht etwas entwickeln könnte, wo dann zum Beispiel auch ein Tier, irgendwie ein Teddybär oder was auch immer, oder ein Herz, oben tastbar drauf ist. Es würde natürlich diese räumliche Geschichte noch mal mehr schulen, auch wieder im Erkennen, dieser Arm, welcher ist es denn jetzt? Der links oben, rechts oben, links und rechts unten, wo muss er hin? Also da bin ich auch dran, so ein bisschen weg von diesen reinen Zahlen auf was Geometrisches zu gehen, was dann vielleicht auch wieder unabhängig vom Sehvermögen funktioniert. Taktile-spiele.de. Ja, da
Ja.
findet man dann alles. Da findet man sowohl die Preisliste von den Sachen als auch die Möglichkeit, wie man bestellen kann, nämlich eben durch E-Mail oder Telefon. Man findet die ganzen Aufstellungen und die Spielanleitungen und so ein paar Infos, wie das Ganze hergestellt wird, wer ich bin, etc. pp. Also meine Sachen vielleicht auch so, um es transparent zu machen von der Kalkulation, sind natürlich ein paar Euro mehr als die reinen Material- und Stromkosten, aber natürlich nicht exorbitant viel mehr, weil ich habe ja gesagt, ich hätte gern, dass das langfristig irgendwie mal 0 auf 0 rauskommt, aber nicht gewinnorientiert angelegt ist. Also vielleicht, wenn was 20 € kostet jetzt mal, dann habe ich so Kosten von Pi mal Daumen 14 € selbst. Und diese 6 €, die quasi an Überschuss sind, von denen ja theoretisch auch noch mal ein bisschen Steuer vielleicht irgendwann mal weggehen muss, sind dann für, ja, Material, nee, Material nicht, die sind ja schon eingepreist, aber eben den Drucker, den ich gekauft habe und was halt alles sonst so in einem Büro dazukommt, plus eben, ja, laufende Kosten wie eine Betriebshaftpflichtversicherung oder eben die Domain und den Webspace und so weiter und so fort angelegt.
Sachen für blinde Menschen sind oft natürlich relativ teuer und da beschweren sich Blinde auch oft, ja, hier so ein bisschen Plastik, so viel Geld. Aber man muss echt sehen, dass das immer Einzelanfertigungen sind und dass da sehr viel Arbeit drin steckt. Und auch in anderen Bereichen, wo Spiele für Blinde gemacht werden, ist oft die ganze Arbeit, die da drin steckt, quasi Ehrenamt. Und es geht vor allem um die Kosten, die man selber hat. Und dann kostet es halt trotzdem Geld einfach, aber man hat dafür auch tolle Sachen, muss man echt sagen.
Ich bin immer offen für neue Ideen oder auch Rückmeldungen. Also gerade was weitere Entwicklung anbetrifft, da bin ich super offen, wenn jemand eine Idee hat oder auch eine Einzelanfrage hat, was auch immer. Also da war jetzt auch mal neulich eine Anfrage nochmal für eine Schablone, um das Kochfeld besser bedienen zu können, die man am Anfang auflegt, um dann eine Touchscreen-Orientierung zu haben und dann wieder wegnimmt. Da habe ich mir einfach Fotos schicken lassen, mit einem Lineal nebendran gelegt, um da auch Dinge dann von fernab ein bisschen vermessen zu können und zu bauen.
Ganz vielen Dank. Also sehr
Ja.
spannend und ja, überhaupt sehr cool, dass Sie auf die Idee gekommen sind, das zu machen und was Sie alles umsetzen. Und ich habe ja das Gefühl, da wird auch noch einiges kommen.
Genau.
dass sie da noch jede Menge Ideen irgendwie im Hinterkopf haben. Und wie gesagt, also ich finde es sehr toll, das Material einfach, um mit den Händen was zu machen, um nicht
Ja,
immer
es
nur in
gibt.
seinem eigenen Kopf zu sein und
Also es gibt schon auch viel zurück, dieses Projekt, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier ganz frisch aufgehängt über meinem 3D-Drucker ein Foto von von einem 82-jährigen Mann aus Portugal, der jetzt vor kurzem erblindet ist und ist ja im Zimmer noch im Krankenhaus und sitzt im Bett und auf seinem Nachttisch hat er eben gerade das erste 6 auf 6 Sudoku-Spiel gelöst und lachte die Kamera und die Tochter hat mir eine ganz nette E-Mail geschrieben auf Englisch, dass sie das zugeschickt bekommen hat von jemandem auf Deutschland, der das gefunden hat und der Vater so viel neue Lebensenergie jetzt irgendwie dadurch auch bekommen hat, weil er so zum ersten Mal wieder was für sich machen konnte. Und es gibt natürlich sehr viel zurück dann, was die Zeit anbetrifft und dann die Opfer, die man sozusagen erbracht hat im Ausdenken von den Dingen, wenn dann so tolle Sachen zurückkommen. Und daher, ja, bin ich da weiterhin hochmotiviert, neue Dinge zu entwickeln.